Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schlutobene, immer noch aus Bella Italia, nämlich von der Insel Sardinien. Wir sitzen hier mitten in der Nacht quasi um 20 nach 8 zu einer ungewohnten Uhrzeit in unserem Bett, denn
Im Urlaub, ja.
im Urlaub immer noch natürlich. Denn gleich steht eine Bootstour an und wir müssen noch vorher den Podcast aufnehmen, weil es sonst nicht rechtzeitig online gehen kann. Was ein Stress hier im Urlaub.
Boah, das ist ja gar nicht meine Zeit, ne? Bin immer so
Ich weiß,
saumüde.
ich habe schon das Gefühl, ich werde alleine durch die Folge moderieren müssen. Tut mir jetzt schon leid für alle Hörer. Vor allem, weil meine Stimme auch so ein bisschen angeschlagen ist. Wir haben so eine klassische Urlaubserkältung, also wir beide so ein bisschen.
Ja.
So eine klassische Wind, Klima, Strand, nochmal Wind, nochmal Klima, wieder schwitzen, abkühlen,
Ja, und
Erkältung.
zudem habe ich jetzt auch noch irgendwie so eine, keine Ahnung, irgendwie eine Allergie oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gestern ja nach Hause gekommen, nachdem ich aus der Stadt kam. Und mein ganzes Gesicht einfach voll mit Pickel, von oben bis unten. Man konnte quasi zusehen im Spiegel, wie es mehr wurde.
Ja, du warst das, was man früher in der Grundschule beleidigend als Pickelfresse bezeichnet hat. Dein
Alter, das ist
ganzes
wirklich saufrech.
Gesicht war gestern auf einmal voller Pickel. Aber nicht
Wirklich.
Pubertäts- oder Aknebedingt oder so, sondern wahrscheinlich irgendwie irgendeine Reaktion irgendwo
Keine
drauf,
Ahnung,
oder?
ich habe irgendwie gemerkt, gestern Abend, als ich beim Dinner saß mit dir, ich habe mein Pesto-Nudeln gegessen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas anderes noch gegessen habe. Irgendwie in der Vorspeise, ich habe keine Ahnung. Aber Sachen, die ich eigentlich immer esse, ich habe nur gedacht, och, Pesto ist ein bisschen säuerlich, ob da Weißwein oder so drin war, keine Ahnung.
Deine bekannte Weißweinallergie,
Ja,
die wird es
genau.
wohl gewesen sein.
Nein,
Naja.
aber erst als ich da saß, fing das so richtig an, die ganze Zeit, dass meine Nase gelaufen ist, dass mein Rachen so ein bisschen gejuckt hat, meine Nase hat gejuckt, meine Augen fingen so ein bisschen an zu jucken. Und dann sind wir noch irgendwie 2 Stunden zurückgefahren, gefühlt, 1,5 Stunden nach Hause. Und dann gucke ich in den Spiegel und dachte so, what the fuck, was ist denn hier passiert? Ja, das ist mein Standpunkt gerade.
Das war nochmal ein
In
richtiges
dem Sinne,
Highlight gestern Abend.
Hammer, Hammer,
Ja,
habe ich mich so
dann kann man bei
gefreut.
Jessine auch die Stimmung quasi minütlich oder sekündlich sinken sehen. Dann, wenn es an deine Schönheit geht, dann wird es wirklich unverschämt.
Ja, also das hat ja auch nichts nur mit Schönheit zu tun, weil es einfach auch juckt und brennt. Das schockt halt gar nicht.
Ja, das ist scheiße. Hast du schon mal irgendwie sowas gehabt, so eine richtige allergische Reaktion auf irgendwas und konntest das
Ja, schon öfter. Aber
gar
ich
nicht
kann das,
zuordnen im ersten Moment?
ja, ich hatte das auch wie jetzt auch schon öfter. Aber auch schon mal auf Mallorca vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren.
Und hast du irgendwie mal rausklären können, woran das
Nee,
lag?
keine Ahnung.
Nö, keine Ahnung.
Ich war ja bei der Kosmetikerin, ich habe geguckt, weiß ich nicht, gibt ja sonst so eine typische Mallorca-Akne oder so. Und dann hatte ich das halt jetzt übertrieben lange nicht mehr. Und jetzt auf einmal wieder. Aber halt mit verschiedenen Symptomen. Und nicht einfach nur Pickel im Gesicht, sondern ja, du, ich weiß es auch nicht.
Keine Ahnung.
Kann ich gerade nicht erklären.
Aber das ist ja, wie ich dir ansehe, wieder zurückgegangen und hat sich
Nö.
anscheinend wieder beruhigt.
Nee, aber es ist besser geworden,
Ist
aber
besser geworden, ja.
hat sich jetzt nicht beruhigt.
Es ist besser geworden, es ist zurückgegangen, dementsprechend hat sich beruhigt.
Naja, weiß ich jetzt nicht.
Naja, gut. So viel auf jeden Fall zu deinen Pickeln im Gesicht. Wir sind, wie gerade schon erwähnt, auf der.
Pickelfresse, hast du einfach gesagt.
Das war doch nur ein Joke, weil man früher, das war halt ein Schimpfwort früher, Pickelfresse.
Echt?
Wobei das eigentlich nur aussagte, dass man schon in der Pubertät angekommen war. Naja, wollen wir jetzt nicht zu sehr in der Vergangenheit wühlen, das tut uns beiden, glaube ich, nicht gut. In der Gegenwart, wir sind auf Sardinien. Wie gefällt dir die Insel? Sag mal an. Ist ja immer noch Bella Italia, ist aber ein ganz anderes Italien, finde ich, als jetzt zum Beispiel die Toskana, wo wir vorher waren, oder auch der Norden, so rund um den Gardasee, wo wir dieses Jahr auch schon waren.
Ja,
Kannst
ich
schon ein Fazit ziehen? Wir sind jetzt
habe
seit Montag hier.
gestern schon irgendwie zwischendurch mal gedacht, vielleicht haben Italien und ich so eine kleine Hassliebe.
Warum?
Ich weiß es nicht, ich bin Italien-Fan, aber es gibt immer wieder, wie bei unserem letzten Italien-Roadtrip, wo ich immer wieder denke, Italien, manchmal geht es mir auch einfach in den Sack. Ich kann dir manchmal gar nicht so bestimmte Dinger sagen,
Warum denn
aber
gestern? War das denn gestern passiert?
nee, ich auch. Einfach, du fährst, also du bist auf einer wunderschönen Insel, die jeder so krass wirklich in den Himmel lobt und sagt, also der Norden, das ist der absolute krankeste Shit. Du bist hier und denkst auch so, wow, wunderschön, die Strände, wie gemalt, 1A Buchten. Und dann suchst du die besten Strände raus und die sind dann aber auf der anderen Seite der Insel. Und dann sagst du, okay, du musst aber 5 Stunden hinfahren. Oder fahr doch mal in die Stadt 2 Stunden hin. Und dann ist aber doch irgendwie nicht so, wie jeder gesagt hat. Und bist du aber dann im Süden der Insel, heißt es, aber im Norden, da sind die besten Strände. Das ist irgendwie immer, das hatten wir schon mal in Italien, als wir in Apulien waren. Apulien, das ist Malediven von Italien. Und dann fährst du dahin, ja, bist gefühlt schon seit 20 Stunden in den Wochen im Auto, bist dann da und es ist auch wirklich ein wundervoller Strand, guckst aber links und rechts, das ist irgendwie alles nicht so, wie dir das gesagt wurde.
Ja, in der Hinsicht schon, aber du merkst halt, du hast nie das 100% komplette. Also wenn du halt die Strände hast, dann hast du halt nur den Strand an dem Ort und aus irgendeinem Grund ist halt das Ganze drumherum da nicht passend. Also du hast, wie du schon sagst, in Apulien zum Beispiel, hast du maledivenartige Strände, wo du teilweise 30 Meter flach ins helle, klare Wasser reinläufst, gehst aber wiederum 5 Meter hoch vom Strand entfernt zur Hauptstraße. Da stehen ausgeschlachtete Autos, da stehen Mülltonnen, da ist überall alles angesprüht, Graffiti.
Überall Müll?
Genau, ich glaube, wir haben ja hier im Podcast sogar schon mal ein vernichtendes Apulien-Fazit gezogen, was das angeht.
Ja,
ich glaube,
das ist jetzt hier nicht...
Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wir waren gestern in Alghero, ist auch eine wunderschöne kleine Hafenstadt.
Ja, aber da habe ich auch ein Fazit gezogen. Da habe ich mit ein paar Leuten auf Instagram geschrieben, die das nämlich genauso sehen, die gesagt haben, ich bin jetzt hier auf Sardinien, bin jetzt im Norden, weil alle gesagt haben, im Norden ist es wundervoll. Und dann suche ich mir wieder Sachen raus und dann heißt es aber, ja, 5 Stunden, ja, Richtung Süden. Und ach, fahr doch mal nach Alghero. Und sie so, dann bin ich heute nach Alghero gefahren und denke mir so, ja, schön, aber was passiert hier? Nix.
Also wenn man rote Korallenketten mag, dann ist man in Alghero genau. Auf jeden Fall gut aufgehoben, weil die gibt es da an jeder Ecke.
Ich habe auch in meiner Story schon gesagt, also ich glaube, da muss wirklich jeder Mensch zur Geburt eine Korallenkette bekommen haben oder einen Korallenarmband, damit sich das überhaupt rentiert, da wirklich Laden für Laden aufzumachen, lauter Korallenketten.
Ja, möglicherweise ist das so, wer weiß.
Ja, aber ich finde Sardinien wirklich wunderschön. Aber ich bin dann ja auch so ein Mensch, dass ich dann gestern schon wieder gedacht habe, das war ein verschenkter Tag. Man hätte was anderes machen können. Hätte ich auch besser am Strand bleiben können.
Ja, das bringt mich zu 2 Fragen oder größeren Themen, die mir jetzt auch in den Sinn gekommen sind, während wir hier jetzt schon gegen Ende von unserer 2. Urlaubswoche sind. Wie man richtig Urlaub macht zum einen und wie man mit so gewissen Sachen im Urlaub umgeht. Also einerseits mit Erwartungshaltung, weil ich glaube, Erwartungshaltung ist gerade in unserem Kosmos, die wir ja viele Reisetipps und Travel-Guides irgendwie über Instagram auch beziehen, ist natürlich die Erwartungshaltung immer gigantisch, weil auf Instagram hast du alles ausgeleuchtet, toll aufbereitet und so. Ich meine, wir kennen es eigentlich, wir sind eigentlich selber Teil des Ganzen, müssten also ein bisschen imstande sein, eigentlich hinter den Vorhang zu gucken. Aber du hast natürlich dann so einen kurzen Zusammenschnitt, du siehst 5, 6 Strände von Sardinien und sagst, alter Schwede.
Also wir haben bisher 2 gesehen.
Wir sind ja hier auf den Malediven gefühlt. Wir haben schöne Strände gesehen, keine Frage. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist einfach zu hoch. Und ich glaube auch, dass natürlich, wenn du den Strand siehst, das drumherum unterschätzt. Nämlich, wie kommst du, lass mich das kurz zu Ende machen, wie kommst du zum Beispiel zu diesem Strand hin? Also wir hatten ja jetzt einen Strand entdeckt, der uns auch sehr, sehr gut gefallen hat. Oder eher so eine Bucht, wo wir auch geschnorchelt haben und so. Aber da musstest du natürlich erstmal so einen ganz steilen Hang runter, irgendwie sehr unkomfortabel mit, keine Ahnung, so Badeschuhen oder so Sandalen, Schlappen, wie auch immer.
Das finde ich noch abenteuerlich irgendwie.
Ja, schon, aber das ist natürlich was du in diesen Sachen nicht siehst. Also was du vielleicht mal in irgendeinem Travel Guide lesen kannst, wo dann steht so, ey, der Abgang ist nix für schwache Nerven oder ist auch nicht barrierefrei oder so, passt da ein bisschen auf. Aber du hast natürlich also die Erwartung ist halt eine andere, weißt du, was ich meine?
Ich glaube halt, die besten Strände sind auch einfach die, wo du halt nicht mal eben so hinkommst. Zumindest auch vielleicht die schönsten und die ruhigsten. Ich sehe das nicht so mit der Erwartungshaltung. Also ja klar, doch, meine Erwartungshaltung war sehr hoch an Sardinien. Und das heißt jetzt auch nicht, dass das nicht getroffen wurde. Ne? Also ich sage nur, die Erwartungshaltung war hoch, weil auch viele mir gesagt haben, Sardinien, wow, wunderschön, die besten Strände, du brauchst nicht in die Karibik fahren, du brauchst nicht zum Malediven fahren, nix. Du hast alles da an einem Fleck. Ich habe mir so viele Sachen gespeichert auf Instagram von Stränden, wo ich gedacht habe, what the fuck, da will ich unbedingt hin. Und dann gibt es da welche von im Norden, im Süden, wie auch immer. Und du weißt ja auch nie, wo sollst du dann am Ende hinfahren, weil die Insel ist ja komplett schön. So, dann sagt dir die eine Hälfte, fahr in den Norden. Dann fahren wir in den Norden. Und aber die schönsten Strände sind dann auf einmal im Süden. Und da musst du aber 5 Stunden hinfahren. Dann denke ich mir immer so, ich verstehe das nicht.
Ja, das ist, ich...
Das nervt mich.
Ich bin da, ja klar nervt dich das.
Weil diese schönen Strände, die ich dann jetzt gesehen habe, die ich eigentlich sehen wollte, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe zwar trotzdem schöne Strände gesehen, aber die, wovon jeder redet auf Sardinien, wo ich gefühlt jedes Reel zu sehe, das habe ich nicht gesehen. Aber
ja, aber klar. Das sehe ich ein bisschen anders. Also wir haben, das ist, wie du schon sagst, das ist auch immer eine Frage von, wo informierst du dich und wen fragst du? Du hast gestern zum Beispiel eine Umfrage gemacht, sollte man etwas länger auf Korsika bleiben oder sollte man an der Côte d'Azur länger verweilen? Natürlich hast du, ich glaube, du hattest am Ende genau 50-50 Beantwortung in deiner Umfrage. Weil du natürlich die Leute, die irgendwie seit der Kindheit an nach Korsika fahren und da irgendwie mit ihren Eltern campen oder ein Ferienhaus haben oder was auch immer, die sagen natürlich und schwärmen aus ganzem Herzen für Korsika. Wenn du aber natürlich die Leute fragst, die regelmäßig an die Côte d'Azur fahren oder viel in Südfrankreich sind und da eben viel Zeit verbracht haben, sagen die, nein, du musst unbedingt dahin, da gibt es so viel zu sehen, so viele verschiedene schöne Städte, ganz einzigartige Sachen, ganz bekannte Sachen auch und so, musst du unbedingt mehr Zeit da verbringen. Und so ist es ein bisschen auch, wenn man dann einfach plump eingibt, was sind die schönsten Strände auf einer großen Insel wie Sardinien? Du wirst genauso viele schöne Strände oder Empfehlungen finden hier im Norden sowie auch im Süden. Aber man ist natürlich überfordert von diesem Angebot, dass du siehst, okay, die 10 schönsten Strände und dann googelst du davon und hast, die Hälfte ist irgendwo im Süden und du fährst da recht lange hin. Die andere Hälfte ist vielleicht irgendwo im Norden, du fährst trotzdem lange hin, weil man natürlich ein bisschen unterschätzt, wie groß die Insel ist und dass man auf der Insel auch nicht perfekt ausgebaute Autobahnen hat. Also es braucht einfach, um sich hier fortzubewegen.
Ja, aber wir hatten jetzt zum Beispiel vielleicht 6 Strände, die wir rausgesucht haben. Davon haben wir 3 uns angeguckt. Die anderen 3 waren halt ganz normale Strände. Also wirklich normal, normal. Wie halt so ein Strand man sich vorstellt. Und ab da war schon Pause. Also weiter ging es nicht. Entweder du fährst dann 2-3 Stunden weiter für einen Strandtag. Oder du nimmst halt diese 3 Strände, die du gesehen hast, die bisher wirklich schön waren, wunderschön, tolle Buchten. Also man muss halt sagen, ein Strand davon ist unser Strand von einem Hotel. Das ist jetzt auch ein normaler Strand. Also wirklich ein normaler Strand.
Ein normaler Strand auch in dem
Sinne, dass da Liegen aufgestellt sind und Schirme. Und 2 Strände, die wir gesehen haben, die wunderschöne Buchten, also wirklich krasse Buchten, wo man halt wirklich auch ein bisschen klettern und wandern und keine Ahnung was musste, weil da auch schon irgendwie geil ist. Aber wenn du jetzt noch mehr Strände sehen willst, so dass du sagst, boah, ich würde gerne noch mehr Buchten sehen oder so, also dann war es schon vorbei. Dann musst du halt in Kauf nehmen, dass du jetzt vielleicht 2-3 Stunden fährst von hier aus.
Ja, aber das ist dann halt das Ding. Also ist ja auch, wenn du auf Mallorca bist oder so, nicht anders. Wenn du auf Mallorca sagst, okay, ich bin jetzt hier im Westen, in Port Antrach oder weiß ich nicht, irgendwo im Westen, I don't know, oder auch im Süden, in Palma meinetwegen. Und sagst dann, ja, ich möchte gerne mal an den und den Strand. Und dann wirst du sicherlich in irgendeinem Travel Guide finden, ja, ganz oben im Norden, hinter Inca oder oben Nordosten, Cala Ratllada oder so. Da ist der schönste Strand, da musst du unbedingt hin. Da fährst du 1,5 Stunden, ob es dann deinen Erwartungen entspricht oder nicht, liegt natürlich einerseits dran, mit welchen Erwartungen fährst du dahin und wie bewertest du es dann, auch im Hinblick auf die Zeit, die du investiert hast, um dahin zu kommen. Ich finde ja immer so ein bisschen so, dass der Weg ist das Ziel mäßig, habe ich eigentlich nichts dagegen, auch im Urlaub dann nochmal Auto zu fahren. Ist aber auch wieder so ein bisschen die Frage, wie geht man Urlaub an? Ist Urlaub jetzt für einen, wenn man zum Beispiel jetzt hier auf Sardinien ist, ist man ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, man könnte jetzt einfach jeden Tag plump an unseren Hotelstrand gehen, der auch sehr schön ist, das Wasser ist schön, man kann da hervorragend schwimmen und hat halt ein bisschen Liegen und Schirme da, ein bisschen Service, man kann irgendwie Getränke, Essen bekommen. Haut man sich da jetzt hin, liest ein Buch nach dem nächsten oder guckt auch den ganzen Tag aufs Meer, wie auch immer, und bleibt dann da liegen? Oder sagt man, ja, Sardinien ist so eine große Insel, hat so vieles anzubieten, so viele kleine Städte, so viele andere Strände noch, und ist dann so ein bisschen gehetzt, doch wieder viel zu unternehmen, viel zu recherchieren, zu gucken, wie du gerade schon sagtest, was sind die schönsten Strände, wo muss man unbedingt gewesen sein, was muss man sich unbedingt angucken?
Ja, ich weiß nicht, ich tue mich da immer schwer mit, weil ich einfach, glaube ich, kein Mensch bin, der irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein typisches All-Inclusive-Urlaub, ich setze mich einfach an einen Hotelstrand oder an den Pool und mache den ganzen Tag nichts und lese ein Buch nach dem nächsten, dann denke ich mir so, da kann ich auch nach Holland fahren zum Strand, da brauche ich hier nicht mir eine 9-Stunden-Fähre antun, nach Sardinien fahren und nichts von der Insel sehen und dann einfach nur im Hotel bleiben, weil Hotels gibt es überall schöne Strände, wie diesen hier wahrscheinlich auch, nur nicht mit dem Wasser.
Ja, das ist halbwegs richtig, aber ich weiß, was du meinst.
Dann will ich halt auch schon irgendwo was sehen. Ich möchte wirklich das schöne Sardinien sehen. Ich möchte schöne Ecken erkunden, aber ich möchte auch nicht jeden Tag losfahren müssen. Das ist immer ein guter Mix zwischen, was wir auch bisher gemacht haben, immer mal chillen, nichts machen, nur einen Strandtag, dann pennen wir die Hälfte von dem Strandtag, hören ein Hörbuch, lesen irgendwas, keine Ahnung, gehen ins Wasser und an den anderen Tagen fahren wir wieder durch die Gegend hier und gucken uns irgendwas an.
Ja, das finde ich nämlich, was ich gerade meinte, mit der Weg ist das Ziel. Also ich finde, so einen Tag, wie wir den gestern gemacht haben, wir haben ungefähr 2 Stunden gebraucht, um nach Alghero zu fahren. Alghero ist dann am Ende relativ klein. Das heißt, du kannst natürlich jetzt jede Gasse, jedes Haus, jedes Café da ablaufen und schon irgendwie den ganzen Tag da verbringen. Aber irgendwann wiederholt es sich halt. Dementsprechend sind wir nachmittags dann weitergefahren nach Sassari. Ist eine etwas größere Stadt, auch im Westen hier von Sardinien.
Da fand ich Alghero besser.
Ja, Alghero ist halt dadurch, dass es kleiner ist, halt schöner, weil es so eine typische Hafenstadt ist. Du hast viel mehr Altstadt, es ist alles ein bisschen kleiner, uriger. Du hast diese kleinen Gassen und so. In Sassari hast du auch diesen Altstadtkern, den ich auch schön fand. Aber du hast natürlich tendenziell einfach eine größere Stadt. Dementsprechend ist es nicht ganz so romantisch, in Anführungsstrichen, wie vielleicht auf der anderen Seite. Und Sassari ist halt auch nicht am Meer. Das heißt, du bist halt auch nicht direkt am Wasser. Du hast nicht diesen Ausblick. Aber ich fand so einen Tag, wie wir den gestern gemacht haben, eigentlich ganz cool. Gerade wie du sagst, halt im Wechsel mit, man hat mal Tage, wo man nur chillt. Man hat mal Tage, so wie heute, wo wir eine Bootstour machen, wo wir, glaube ich, auch viele, viele, viele der schönen Strände abfahren können, weil das ist natürlich gerade bei Inseln immer ein Riesenfaktor, wenn du halt mit dem Boot unterwegs bist, dann bist du meistens sehr viel schneller an den Orten, wo du sein möchtest, weil du einfach nicht mit dem Auto die ganze Insel irgendwie abfahren musst, sondern mit dem Boot dich da deutlich schneller fortbewegen kannst. Das steht heute an, also da verspreche ich mir viel von. Ist, by the way, ein Hochzeitsgeschenk von teilweise unseren Mitarbeitern und vom Team und Freunden.
Ja.
Die Idee hatten, uns da eine Bootstour zu schenken, weil die wissen, dass wir sowas sehr gerne machen.
Ja,
fand ich geil. Eine richtig coole Idee, freue ich mich auch extrem drauf.
Ja.
Und da werden wir, glaube ich, noch viele der Strände sehen, zumal viele der Strände, die du rausgesucht hast, ja auch zu kleineren Inseln gehören, die vorgelagert sind vor der größeren Insel Sardinien. Und die werden wir halt auch mit dem Boot nur erreichen können. Deswegen glaube ich, dass du am Ende des Tages viele deiner Wunsch- und Traumstrände gesehen haben wirst. Aber sind wir uns vom Grundsatz her einig, dass so ein Mix stattfinden muss. Also man kann nicht jeden Tag irgendwie rumliegen und chillen.
Nee.
Zwischendurch braucht man das und das ist sicherlich auch Teil des Urlaubs, dass man so ein bisschen, wie man so schön sagt, die Batterien auflädt und da ist das für mich das Beste, was ich machen kann, nämlich einfach irgendwo am Wasser sitzen, entweder irgendwas lesen, hören, gucken und so einfach die Batterien wieder aufladen.
Ja, also der Mix, finde ich, macht's auf jeden Fall. Ja, ich bin ja immer so ein Mensch, denke mir so, boah, dieser ganze Aufwand für einfach nur hier rumchillen den ganzen Tag, da krieg ich Hummeln im Arsch, kriege ich ein schlechtes Gewissen und denke mir so,
FOMO. Das ist, und das kann ich auch Zeit. Verstehen, das ist auch so ein bisschen, wo ich mit der Frage eigentlich hin wollte. Das ist, glaube ich, oft was halt den Urlaub zu einem wenig erholsamen Urlaub macht, wenn man halt wirklich Spot für Spot abfährt. Klar, du sammelst wundervolle Eindrücke, so du hast ganz andere Eindrücke als zu Hause, aber du bist trotzdem irgendwie immer so ein bisschen im Rush, wenn ich mir vorstelle, wir machen so einen Tag wie gestern halt immer, so morgens frühstücken, Sachen packen. Gut, jetzt haben wir gestern auch viel gearbeitet zwischendrin, aber theoretisch fährst du dann los, machst irgendwas, machst vielleicht in der Alghero noch die Bootstour, hast dann auch wieder ein festes Appointment, kommst dann zurück, ja okay, essen, dann Sassari vielleicht noch eine zweite Stadt angucken, dann nochmal irgendwie Abendessen, zack, wieder nach Hause. Wir sind gestern hier irgendwie um 12:30 oder so angekommen, glaube ich, also quasi schon wieder mitten in der Nacht. Dann ist so ein Tag auch lang und auch anstrengend, muss man ehrlicherweise sagen.
Mhm.
Wenn ich so weit jetzt jeden Tag hätte, würde mir die Erholung ja völlig flöten gehen. Dann käme ich nach Hause und da wir jetzt zu Hause auch nicht gerade so einen 9-to-5-Job haben, der dann wieder vielleicht so ein bisschen einen entschleunigt, wäre das, glaube ich, nur das zu machen, nicht die richtige Art von Urlaub.
Ja.
Andererseits sind wir aber auch Menschen, die nicht eine Woche lang nur am Strand rumschimmeln.
Nee, wir waren ja vor kurzem noch in einem richtig krassen Hotel und da habe ich noch gedacht, so krasses Hotel, ich war wirklich beeindruckt, ich dachte so, what the fuck, also Riesenanlage auch, wunderschön. Aber Fazit, so unterm Strich, war mir das am Ende zu krass. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, ich verstehe genau, was du meinst.
Zu krass, Thema. Weil ich mir denke so, ich muss die Zeit ja nutzen, dieses in diesem Hotel zu verbringen und dieses Feeling hier zu fühlen und das aufzusaugen und das zu genießen. Aber andererseits will ich ja auch alles drumherum auf dieser Insel genießen und will den Tag anderweitig verbringen als im Hotel. Und am Ende kommst du nach Hause nur fürs Schlafen ins Hotel und dafür dann so ein krasses Hotel. Und irgendwie, es war halt sehr krass. Also es war so, am Ende dachte ich mir, das war, hätte man nicht machen müssen.
Ja, war absolut richtig, das zu machen in dem Moment. Ich weiß aber genau, was du meinst. Und ich glaube, das trifft auch wieder so ein bisschen diesen FOMO-Gedanken. Natürlich, wenn du ein extrem schönes Hotel hast und umso schöner das Hotel, umso eher hast du halt FOMO, wenn du sagst, okay, das war jetzt in dem Fall auf Mallorca, ein Grand Hotel.
Ja.
Du bist dann da. Klar, du nutzt dann die Sachen, die das Hotel dir anbietet, sprich, du hast da einen Hotelpool, du hast natürlich die Restaurants auf der Hotelanlage, die Hotelanlage als solche ist halt wie ein Bild, ist wunderschön. Dann hast du den einen Strand, der vom Hotel halt empfohlen wird und dementsprechend, ja, bist du fast schon so ein bisschen gezwungen, dich dann da aufzuhalten, was aber, glaube ich, für so Aktivposten nicht der richtige Weg ist. Und das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt auf Mallorca bist und du weißt, du hast da eine Insel, die hat so, so viel anzubieten, oder hier auf Sardinien wäre es ja ähnlich, bist dann in so einem Resort-Hotel, wo du eigentlich gefühlt nicht rauskommst, weil du da alles hast, was du brauchst und ja irgendwie dann auch alles nutzen willst, wenn du halt schon mal da bist, dann ist es irgendwie ein schwieriger Grad. Deswegen glaube ich, dass wir so nicht die klassischen Grand-Hotel-Gänger sind. Zugleich ich sagen muss, dass zu so gewissen Gelegenheiten, und wir haben das jetzt halt für, ich glaube, 3 oder 4 Nächte gehabt nach unserer Hochzeit.
Ja, 3. Und ich 3 Tage waren wir da.
Und da wiederum fand ich schon halt sehr, sehr schön.
Genau, nach so einem Wochenende war das halt schon geil.
Genau, wenn du mal wirklich gesagt hast, so, wir haben jetzt genug erlebt, genug Action gehabt, jetzt ist mal nicht noch den Strand erkunden und nochmal hier die Städtetour machen, sondern jetzt ist mal wirklich einfach Service genießen, irgendwo zur Ruhe kommen, wirklich chillen, ein schönes Ambiente, schöne Umgebung genießen, tolles Essen genießen. Das war da halt alles gegeben. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wir sind nicht die klassischen Leute, die sowas gut genießen können, weil du immer irgendwie so ein bisschen daran denkst, so, ja, jetzt einfach in einem kleinen Airbnb sich selber irgendwie ein bisschen Abendessen machen und dafür ein bisschen unabhängig und frei sein.
Ja.
Liegt uns genauso gerne, oder du sagtest jetzt auch auf dieser Reise, einfach so ein klassischer Roadtrip im Van, also noch nicht mal ein Hotelbett oder ein Hotelzimmer,
auch kein Airbnb,
den Komfort,
ja,
sondern wirklich einfach mit dem Van, zack, der nächste Campingplatz, kurz abduschen,
das ist
und dann
wirklich
halt sich wirklich in und um ein Fahrzeug herum bewegen und da leben und aufhalten.
Das ist das, was mich wirklich abschalten lässt. Da kann ich richtig krass zur Ruhe kommen. Also wenn ich an unseren letzten Roadtrip denke, da denke ich mir so, boah, den habe ich in jeder Sekunde so krass genossen. Also ich meine jetzt nicht, dass ich das hier nicht genieße. Ich genieße das wirklich sehr. Ich finde den Urlaub bisher wahnsinnig toll.
Doch, auf jeden Fall. Das kommt auch, glaube ich, etwas zu negativ rüber.
Voll.
Also tatsächlich ist, ich glaube,
ich will nur vergleichen und denke mir so in dem Moment so, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, was mir mehr liegt, ein Roadtrip nur mit dem Auto und dann Airbnbs und Hotels ansteuern, finde ich wirklich wunderschön. Ich mag das sowieso sehr gerne, mit dem Auto unterwegs zu sein, weil du einfach flexibel bist. Ich mag das, durch die Gegend zu gucken, obwohl ich ja viel schlafe im Auto und du viel fährst, aber mehr als so, okay, ich setze mich in den Flieger, ich bin an einem Ort und dann bin ich halt da, sondern du kannst hier einfach mal mehr sehen. Direkt.
Ja, und du bist autark, ne? Also du bewegst dich selber fort und das ist auch wieder so ein bisschen so, dieses ganze Thema gehört für mich zum Urlaub so ein bisschen dazu. Das ist, glaube ich, auch, was so ein Roadtrip für uns halt so cool macht, ist halt dieses Fortbewegen mit einem Van, dieses sich selbst irgendwie auch versorgen, organisieren rund um den Van, in dem Van, viele kleine Sachen selber machen müssen, ist, glaube ich, was uns, so wie wir halt sonst leben, extrem entschleunigt. Dass wir einfach feststellen, auch so jetzt bei einem Roadtrip im Auto, nehme ich das ähnlich wahr, auch wenn du meintest, dass das für dich irgendwie sehr unterschiedlich ist, dass du halt von Hotel zu Hotel fährst und du bist halt irgendwie mit deinem Auto, du bewegst dich aber selber irgendwie fort, bist autark, dass das eigentlich eine für mich perfekte Art von Urlaub ist, weil du durch diese Kleinigkeiten, so wie auch gestern, diesen Weg dahin zu fahren, zu gucken, okay, wie komme ich dahin, wie lange brauche ich dafür, wo parke ich suche mir ein gutes Restaurant raus, ein gutes Café, so ein bisschen exploren in Anführungsstrichen, das ist eigentlich das, was ich super, super gerne mache und was mich auch echt gut ablenkt oder gut runterfahren lässt von vielen anderen Dingen, die vielleicht im Kopf abgehen. Wenn du aber halt in einem Grand Hotel sitzt und dir wird gefühlt jeder Schritt im wahrsten Sinne des Wortes abgenommen, weil du selbst zu deinem Zimmer noch mit dem Golfkart gefahren wirst, dann hast du natürlich diese ganzen Sachen nicht und bist halt voll Fokus auf, okay, chillen und alles, was irgendwie ein bisschen Aufgabe ist, wird dir mehr oder weniger abgenommen. Das kann auch cool sein, wenn du halt nach einer langen Fahrt, du bist irgendwie super müde und so und steigst einfach nur aus dem Auto aus, drückst irgendwann den Schlüssel in die Hand und der bringt halt dein Auto weg, der holt deine Koffer aus dem Auto, stellt dir aufs Zimmer. Das ist natürlich ein überragender Service. Aber du musst das auch irgendwie genießen können. Und da ist immer so, gerade auch was Service angeht, wollte ich halt mit dir drüber sprechen, gibt es halt für mich ein Maß an Service, was ich gut genießen und wahrnehmen kann. Mhm. Und dann gibt es für mich auch Service, der ist irgendwie unangenehm. Genau, der ist mir irgendwie unangenehm, weil der aber auch oft irgendwie unangenehm angeboten wird, habe ich so den Eindruck. Ich finde manchmal, dass in so manchen Hotels das Personal das einfach nicht so abgeklärt regelt und dich manchmal so ein bisschen, auch durch sprachliche Barrieren, man so ein bisschen in komische Situationen kommt mit Service. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn du halt irgendwie, weil eigentlich ist es ja tendenziell total geil, was ich gerade halt meinte, dass wirklich dein Gepäck wird dir aufs Zimmer gebracht oder wird dir halt dahin gebracht, wo es hin soll. Dann wird das Auto für dich weggefahren. Wenn du sagst, ich möchte zum Strand, sagen die, klar, wir fahren dich darüber. Hier hast du eine Tasche, da sind zwei zusammengerollte Handtücher und zwei Flaschen Wasser drin. Also eine Beachbag wird für dich gepackt und so. Das ist ja überragender Service in vielerlei Hinsicht. Mhm. Aber je nachdem, wie es halt angeboten wird, auch manchmal irgendwie ein bisschen unangenehm.
Ja, ich denke mir so, die einfachsten Dinge, die jeder ja selber kann, wenn das auch noch jemand übernimmt für dich, wie zum Beispiel, der zieht dir vorher den Stuhl weg, bevor du dich an den Tisch setzt und du musst eigentlich nur 5 Meter zu deiner Unterkunft laufen, aber die sagen dir, komm, setz dich in das Golfcar, ich fahre dich zu der Unterkunft. Ich denke mir so, das sind 5 Meter. Das ist unangenehm für mich.
Ja.
Ich muss auch wieder sagen, auch wie hier, was irgendwie ja schon normal ist, dass Leute das Gepäck auf dein Zimmer bringen, ist mir einfach unangenehm. Wie oft ich dann selber die Sachen nehme und dann wird mir gesagt, nein, wir machen das schon. Ich denke mir so, lass mich doch ja, einfach ganz den Koffer nehmen. Oft
eine Frage der Art und Weise und des Wie. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen prätentiöses Gelaber und so, aber zum Beispiel hier im Hotel hatten wir halt einen super charismatischen, netten Pagen in dem Fall, der halt einfach dir nicht das Gefühl gegeben hat, dass das jetzt gerade blöd ist, dass du dem quasi hinterher rennst, während dir deine Koffer trägt. Das hatte ich halt überhaupt nicht das Gefühl in dem Moment, sondern weil der einfach das einfach als seinen Job ausgestrahlt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist bestimmt super, super, super komisch gerade. Ja,
habe ich jetzt auch nicht verstanden.
Aber einfach dir nicht das Gefühl gibt, dass das gerade komisch ist, sondern dass das einfach ganz normal ist, dass er halt dafür da ist, um deine Koffer zum Hotelzimmer zu bringen. Weil die Wege hier weit sind, das ist auch ein großes Resort, ja, wo wir gerade sind.
Aber findest du nicht das unangenehm? Also er,
natürlich ja, finde ich das unangenehm, wenn mir ein komisches Gefühl gegeben wird. Wenn ich sehe, der kraxelt sich da einen ab. Ja. Und dann, wenn ich den selber den Koffer anpacke, sage, nein, auf gar keinen Fall.
Natürlich
und
war der.
Dann schwitzt er sich da zu Tode. Würde ich im Boden versinken.
Ja, ich fand das super unangenehm, als wir angekommen sind, weil es war ein Weg, also dieses Hotel ist auch riesig und dieser Weg war auch mega, mega, mega lang und hatte diesen Gepäckwagen und hat sich da einen abgeschoben, wo ich mir so denke, gib doch wenigstens mal einen Koffer, Alter, die hat Rollen, ich kann den doch einfach ziehen. Brauchst du jetzt nicht 8 Koffer und inklusive Taschen und so, dir da einen abrackern und dann läufst du da wie so eine Prinzessin hinterher und so, ach ja, ich laufe jetzt hier mit meinem Handy in der Hand, das war's. Ja. So, und das ist halt was mir unangenehm ist. Ich mag das einfach nicht. Und da habe ich halt mehrfach gefragt, ob ich einfach meine Tasche nehmen kann. Und er wollte nicht. Und da dachte ich so, gut, ja, irgendwann muss man auch sein lassen. Aber ich denke mir trotzdem so,
also der hatte unangenehm. Mir in dem Fall jetzt nicht so ein komisches Gefühl gegeben. Aber diese Pagensituation als solche, die empfinde ich auch oft irgendwie als cringe, gerade wenn man gar nicht...
So, soll ich ihr Auto wegfahren? Nein, Alter.
Wenn man gar nicht so viel Gepäck hat.
Ich kann das Auto selber wegfahren.
Natürlich kann ich das Auto selber wegfahren. Geht auch nicht darum, ob man das selber kann oder nicht, sondern ist halt eine Frage von Service. Und wenn die jetzt halt eine Tiefgarage haben, wo du vielleicht auch als Hotelgast gar nicht rein sollst, weil das halt das Ding ist, dass die halt dein Auto da verwalten oder wie auch immer, gut, dann habe ich auch nichts dagegen, den Schlüssel abzugeben, dann sollen die das halt machen.
Ja, aber ich denke mir trotzdem so, wir waren 8 Stunden, saßen wir in diesem Auto, das Auto sieht gerade aus wie, keine Ahnung, eine Kirmesbude, hier eine Packung Kekse, da Zuckerwatte, ich weiß es nicht. Und dann setzen die sich da in das Auto.
Bitte.
So, 1000 Flaschen fliegen durch die Gegend, ich weiß nicht was, und dann, ja, hier, fahren sie damit mal weg. parken Sie das Auto ruhig. Wo immer Sie wollen. Machen Sie es sich bequem zwischen dem Müll.
Ja.
Ich weiß, ich war, ja, keine Ahnung, ist Ansichtssache. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist mir das einfach unangenehm. Und ich muss sagen, reflektierend auf dieser Reise nochmal, habe ich dir, glaube ich, auch gestern gesagt oder vorgestern, gefällt mir das Leben in einem Airbnb, in einer Unterkunft für uns alleine, mehr und besser als im Hotel. Auch wenn man, wenn ich sagen muss, wir sind auf uns alleine gestellt, was das Essen betrifft, auch wenn wir jetzt nicht so die Köche sind und müssen uns da selber zubereiten, worauf ich jetzt nicht so Bock habe, habe ich trotzdem immer noch mehr Bock darauf, als im Hotel zu sein irgendwie. Ich weiß nicht warum.
Ja, wenn du natürlich wirklich High-End bist und, oh Gott, jetzt läuft hier gerade eine Katze entlang.
Echt jetzt?
Wie süß.
Wo?
Draußen auf der Terrasse.
Oh mein Gott, Mausi.
Süß. Da,
ja.
Also ich kann beides absolut wertschätzen und genießen. Also Justine geht jetzt natürlich hin, unterbricht alles, lässt alles stehen und liegen, weil es ist ja eine Katze draußen.
Ich bin noch da. Ich bin noch da.
Du verlierst gleich die Verbindung hier zu dem Ding.
Weg ist er, toll. Weißt du, Benedikt, jetzt hast du die mit deinem Blick, ne?
Ja, mit meinen Katzenaugen.
Verjagt.
Was ich nur gerade sagen wollte, ist, merkt man ja, glaube ich, auch an dem, wie wir gerade darüber sprechen, dass ich auch grundsätzlich lieber einfach für mich meine Sachen mache und morgens beim Frühstück auch nicht direkt 46.000 Interaktionen mit irgendeinem unsicheren Kellner haben muss, bevor ich dann mein Frühstück bekomme. Natürlich ist diese Freiheit, die man in einem Airbnb oder auch in einem Van hat, sich einfach nur um sich selber kümmern zu können, ist natürlich nice und ist, glaube ich, auch weiterhin unsere favorisierte Art, Urlaub zu machen. Aber ich kann in gewissen Momenten oder in gewissen Sachen auch Hotelurlaub sehr krass genießen. Mhm. Vor allem, und das ist für mich das A und O, wenn halt Service, wenn er angeboten wird, angenehm angeboten wird. Und da gibt es wirklich himmelweite Unterschiede. Wenn ich zum Beispiel ans Six Senses denke, klar, Six Senses ist halt absolute Endstufe. Du kommst aber da morgens hin und das ist nicht einfach, also ist ein Buffet, ein Frühstücksbuffet, aber da kommt einfach jemand, so mehr oder weniger in unserem Alter, völlig entspannt angezogen, auch nicht irgendwie in so einer Smoking-Verkleidung, morgens bei 30 Grad in der Sonne, hat was schon gar keinen Sinn macht.
Witzigen Spruch auf den Lippen.
Genau, kommt halt an, hat einen Stift und einen Block dabei, sagt so, ey, alles gut, hast du gut geschlafen, ist alles in Ordnung, schöner Tag heute, wieder gutes Wetter, wolltest vielleicht mal mit dem Kaffee reinstarten, wir haben hier super Cappuccino oder so.
Ja, bringt dann auch einmal einen falschen Kaffee, aber findet das auch wieder lustig, wir lachen darüber und denken sie so, sympathisch.
Keine Ahnung, aber die haben halt so eine ganz lockere, entspannte Art gehabt und ich glaube, das gehört natürlich zum ganzen Hotelgeist irgendwie dazu, dass einfach nicht, obwohl das ein sehr nobles Hotel ist, nicht so überkandidelt und deinen Kaffee kriegst du hier mit achtfacher Untertasse und vom weißen Handschuh gereicht,
ja, und weißt,
sondern
was das Ding
halt
ist?
Einfach entspannt. Der kommt halt zu dir und macht das, worum es geht, nämlich verschafft dir einen angenehmen Morgen, indem der sagt, ey, pass auf, hast du gut geschlafen, ich bring dir erstmal einen Kaffee, wie trinkst du deinen Kaffee gerne? Vielleicht kann ich dir noch empfehlen, wir haben hier einen super geilen Smoothie, den kann ich dir noch dazustellen, der ist super vitalisierend morgens früh. Fand ich so genial,
ja,
weil so simpel, nicht irgendwie auf...
Nein, weil da kannst du auch dieses Hotel, dieses Anwesen und das, was du natürlich da auch bezahlst, genießen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie bei zum Beispiel in diesem anderen Hotel, wo wir waren, was wunderschön war und der Service auch krass war einfach, wirklich krass, da saß ich aber zwischendurch auch da beim Dinner und dachte so, gut, jetzt musst du aber auch dein schickstes Kleid anziehen, deine schickste Hose, damit du hier nicht aus dem Raster fällst und bloß nicht irgendwie unangenehm auffallen, nicht zu laut sein und Etikette bewahren. Und das ist für mich unentspannt. Verstehst du?
Ja, natürlich, klar.
So. Oder ich gehe halt in ein super geiles Hotel mit auch einem Service, der auch mal einen witzigen Spruch auf den Lippen hat und jetzt nicht nur in einem Smoking da steht und kaum spricht und weißt du, wie ich meine? Ja, ich...
Ja, weil das oft einfach nicht...
Ich verstehe das, wenn Leute das bevorzugen und das auch irgendwie denken so, ich will einfach diesen krassen Service, ich liebe das, ich brauche das und dann kann ich abschalten. Verstehe ich auch irgendwo, aber irgendwie nicht für mich.
Ja, wenn das aber vernünftig auch gemacht wird. Ich finde nichts schlimmer, als wenn das so... Weiß ich nicht, dann sind das auch Leute in unserem Alter zwangsläufig und du merkst halt, die fühlen sich selber auch in dieser Rolle nicht wohl. Dann gucken die dich super unsicher an, dann haben die sprachliche Barrieren und dann, ja, Coffee, what you mean, Filter Coffee, I don't know, let me ask. Und denke ich mir so, ja, Okay, ich will jetzt niemanden dafür blamen, weil er nicht gut Englisch spricht. Also, aber ich denke mir, warum hast du dann beim Kaffeebestellen morgens in einem internationalen High-Class-Hotel schon eine Problematik? Das kann doch einfach nicht sein. So, entweder sage ich, okay, jeder Handgriff hier soll von irgendeinem Mitarbeiter erledigt werden und dann ist Service. Oder ich sage halt, dann stelle ich lieber einfach eine Kanne Filterkaffee dahin. Daneben ist der Vollautomat, dann geh selber hin, nimm dir den Kaffee, den du haben möchtest, weil sonst bist du so lost in translation und hast, bevor du deinen ersten Kaffee getrunken hast, schon 8 Missverständnisse irgendwo durchlebt. Das finde ich super, super, super unangenehm. Ich kann das ganz, ganz schlecht, annehmen, weswegen ich auch zu lieber nicht ganz so schicken Hotels neige, zumindest was diese ganze Service-Geschichte angeht. Natürlich mag ich ein schönes Hotelzimmer, schöne, moderne, aber auch landestypische Ausstattung und so, finde ich immer richtig, richtig cool. Kann ich auch extrem genießen, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Urlaub. So Umfeld, also wie sieht's um mich herum aus, wie ist die Umgebung? Ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass du oft zum Beispiel dann in Italien an manchen Stränden natürlich den tollen Strand hast, aber da drumherum passt halt nicht. Und das ist, kann man jetzt.
Und dann hast du noch so eine Frau, die irgendwo, wenn die am Tisch sitzt, alle Leute anstarrt, nochmal doppelt unangenehm ist.
Ja, wir ständig aus Hotels fliegen, weil Justine immer die ganzen Leute um sich herum anstarrt.
Also ich weiß nicht, zum Frühstück wie oft geht, um andere zu beobachten. Diesem Urlaub schon zu mir wieder gesagt hat, Justine, hör auf zu starren. Hör auf, manchmal, die Leute anzustarren.
Ich esse da mein Essen und gucke so hoch und will dich fragen, wie deins schmeckt und sehe, du isst gar nicht. Du guckst einfach seit 2 Minuten stoisch an den Nachbartisch, wirklich mit eisernem Blick komplett starr und guckst irgendwie an, was am Nachbartisch abgeht. Und dann sage ich, Justine, hallo, komm zurück in die Realität.
Ich liebe es. Ich kann mich einfach wirklich irgendwo hinsetzen und nur Leute beobachten. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich habe es auch wirklich, glaube ich, schon 1000 Mal in meinen Storys gesagt, ich hatte schon Elternsprechtage deswegen in der Schule, weil Schüler zu Lehrern gegangen sind und haben gesagt, ich fühle mich unangenehm beobachtet.
Und sich beschwert, vollkommen zu Recht.
Ich bin einfach ein Beobachter. Ich liebe das. Ich liebe das, Menschen zu beobachten.
Ja, ich glaube, das kann jeder verstehen. Aber es gibt halt es gibt halt Situationen, da ist halt angebaut. Wir waren zum Beispiel hier in, wie heißt denn der Ort hier? Santa Maria Teresa oder so? Santa Maria. Die, hier war irgendwie so ein, weiß ich nicht, Dorffest oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier auf dem Dorfplatz, also auf dem Marktplatz, irgendwie, war so ein riesen DJ, war eine riesen Stage aufgebaut und da war halt
Hammer
ein
DJ,
der irgendwie ein bisschen weirde Musik gespielt hat, aber irgendwie auch super Stimmung gemacht hat. Wir saßen halt am Rand in dem Café, haben nett was getrunken.
An mehreren Cafés.
Und haben uns dieses ganze Treiben halt angeguckt. Und das war natürlich fantastisch, weil du hast dann echt einen riesen Platz, du hast ganz viele verschiedene Leute da, du hast natürlich lokale Einheimische, dann hat irgendwie auf so einem Opa hat so ein auf so einem Opa hat so ein Balkon gestanden. Es war wild. Nein, auf so einem Balkon hat irgendwie ein Opa gestanden, also ganz klassisch italienisch, hat da so voll Stimmung gemacht und so. Weil die einfach ein
irgendwann
bisschen
die Scheinwerfer auf ihn gerichtet haben und er hat angefangen, sein Hemd auszuziehen.
Klassisch italienische Temperament, aber ein bisschen lebensbejahender, als wir das vielleicht so kennen.
Und selbst du hast neben mir gesessen und hat gesagt, ich könnte jetzt den ganzen Abend hier verbringen und einfach nur
ja, zugucken. Absolut. Ich glaube, das kann auch jeder relaten, dass man sagt, es ist einfach interessant, wenn man so einfach mal verschiedene Leute
ich
guckt.
Ich wollte
gerade
dann
bei
eigentlich
so einem,
noch mal einen Kaffee weiterziehen, weil ich das nochmal aus einem anderen Winkel betrachten wollte.
Gerade bei so einem Dorffest, weil du halt gemerkt hast, da mischt sich alles. Da sind französische Touristen, da sind deutsche Touristen, da sind italienische Einheimische, da sind auch italienische Touristen aus anderen Orten. Ich muss niesen.
Ich auch, die ganze Zeit schon. Gesundheit.
Da mischte sich irgendwie alles und das war irgendwie lustig anzugucken, weil da waren kleine Kinder, die haben da mega abgedanced zu der Musik. Da waren aber auch die Eltern, die dann auch auf einmal in Stimmung gekommen sind nach dem 6. Vermentino. Das war irgendwie alles total lustig und alle hatten irgendwie eine gute Laune, eine gute Stimmung.
Und du willst jetzt sagen, es ist nicht lustig, wenn ich einfach beobachte, wenn man...
Da hätte ich auch einfach an diesem Rand sitzen können, hätte mir das stundenlang angucken können. Was du allerdings oft machst, ist dann einfach in einem Restaurant, wenn auch nur, weiß ich nicht, 5, 6 Tische in diesem Restaurant stehen, vom einen Tisch zum nächsten, was so circa 1,5 bis 2 Meter sind, wirklich starren. Dass du einfach gefühlt am Nachbartisch sitzt, dass du dich nicht bei denen auf den Schoß sitzt.
Ja, ich würde manchmal wirklich gerne mich dann da einfach hinsetzen und einfach
so,
nur zuhören, was die da so reden. Auch wenn ich die Sprache dann nicht verstehe, denke ich mir so, was machen die da gerade so?
Genau, ich verstehe zwar eure Sprache nicht, aber ich würde gerne wissen, worüber ihr redet und ich gucke euch so lange auf die Lippen, bis ich es vielleicht erahne.
Ja, und ich habe gestern zu dir gesagt, ich war die Vorstufe und da gab es eine Erweiterung in meinem Circle an diesem Tisch.
Ja, das
denn
stimmt.
Eine Frau, schräg gegenüber von uns am Tisch, die hat nämlich die ganze Zeit zu einem anderen Tisch rumgeschielt und wollte irgendwie wissen, was die da essen oder keine Ahnung, weil der andere Tisch da auch sehr aufgefahren hat. konntet aber nicht so richtig erkennen und ist dann aufgestanden, hat sich zu dem Tisch gerichtet, richtig rübergeglotzt, so einen 3-Meter-Hals gemacht und hat sich dann einfach wieder umgedreht und sich wieder hingesetzt. So, das habe ich gefeiert, da dachte ich auch so geil.
Ja, das ist auch einfach...
Hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, aber ich hätte es gerne gewollt.
Weil wir Deutsche sind. Da komme ich jetzt zu einem Thema, was man irgendwie nicht hören will, aber es ist leider einfach so. Und immer wenn man, finde ich, im Urlaub ist und im Ausland, wo sich verschiedene Kulturen mischen, wo sich verschiedene Nationalitäten mischen, man merkt einfach bei den Deutschen gewisse Muster. Ich nehme mich da ja selber mit rein, also ich will jetzt hier keinen deutschen Bashing betreiben. Ich bin ja in vielen Punkten ganz genauso. Aber wir hatten gestern zum Beispiel wieder den Fall, wir saßen am Tisch, neben uns war eine Familie, Mutter, Vater, Kind, ganz klassisch, und die haben quasi auf den Tisch gewartet. Und dann stehen die quasi echt neben uns, so einen Meter, die waren hinter mir, ich habe die nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit gehört, auf Deutsch, und haben wirklich jede Sekunde kommentiert. Der Vater so, ach guck mal, jetzt da vorne, ja. Ja, vielleicht könnten wir den Tisch da vorne bekommen. Ja, der wird jetzt frei, guck mal, die haben schon bezahlt. Die stehen jetzt gleich auf und dann, ja, da müssten sie dann aber noch einen Stuhl ranschieben. Aber guck mal, die haben hier die Einteilung in dem Restaurant ist immer so, dass die Tische, die am Gang sind, haben immer nur zwei Stühle und so. Alles kommentiert, es steht einen Meter hinter mir. Ich denke mir so, Bro, warte doch jetzt einfach bitte, bis dein Tisch frei wird oder bis die irgendeinen Tisch für dich frei machen.
Ja, du stehst halt 2 Minuten da.
Genau, du stehst und vor allem du kommentierst alles. Und dann auch seiner Frau, seinem Sohn war das schon irgendwie unangenehm, weil die natürlich... auch ein bisschen gecheckt haben, dass auch Leute um die herum sind, die dann auch verstehen, was die da reden.
Sein Sohn, Sanremo.
Sein Sohn, Prosciutto Crudo und der kleine Minimo. Dass ich mir einfach dachte so, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen typisch deutsch. Ich glaube, das ist in anderen Kulturen nicht so explizit, nicht so auffällig, wie das eben bei Deutschen der Fall ist.
Also wie und mit unserer Schniefnase hier, ist so anstrengend und nervig. Ne? Also ich glaube auch zum Zuhören.
Ich glaube auch. Das wird auch immer schlimmer bei mir, weil ich hier so komisch eingerollt sitze. Aber ja, das ist leider eine Sache, die einem immer und immer wieder auffällt, wenn man im Urlaub im Ausland ist. Man erkennt die Deutschen untereinander. Und ich schließe mich da selber mit ein. Ich bin selber auch in vielen Dingen deutsch. Ich muss den Parkplatz, auf dem ich parken werde, schon rausgesucht haben, bevor ich das Auto gestartet und losgefahren bin. Ich weiß auch gerne, wo ich sitze. Ich habe auch gerne einen guten Tisch im Restaurant und. Ich nehme mich da selber voll mit rein. Ich bin selber auch sehr deutsch. Und natürlich bestellen wir noch Parmesan dazu, wenn wir Pasta bestellen. Und die Italiener rollen mit den Augen und so. Ja, ich erfülle auch viele, viele, viele Klischees.
Das verstehe ich immer noch nicht
mit Parmesan. Aber ich finde es einfach lustig, dass es halt wirklich so ist. Innerhalb von Europa ist ja eigentlich, also rein von den Entfernungen her, gar nicht so groß.
Aber mal ganz kurz mit dem Parmesan, muss ich kurz reingrätschen. Ich denke mir so, dann bietet kein Parmesan an, wenn ihr nicht wollt, dass man Parmesan nimmt. Aber dann noch Parmesan in der Hand halten und sagen, wollen Sie Parmesan? Ich hoffe nicht. Und dann sagst du ja und dann sind die angepisst.
Wollen Sie Parmesan? Ich hoffe nicht.
Ja.
Das wäre geil, wenn die jetzt sagen.
So war das doch gefühlt letztes Mal.
Ich wäre jetzt echt enttäuscht, wenn Sie Parmesan haben wollen. Wollen Sie Parmesan? Ich bin echt enttäuscht.
Besser ugly nicht. Serviert, damit du bloß nein sagst und dann auch nochmal so einen Spruch hinterher, so bitte nicht, und dann sagst du auch noch nein und er so, oh Gott sei Dank, danke, und ich so, ja, und er rollt die Augen. Und dann denke ich so, dann servier erst gar kein Parmesan, wenn du es auch nicht willst. Bro, was los mit dir? Ja. Das kannst du doch nicht sauer sein, wenn ich dann Parmesan will. Wieso, ihr seid doch glücklich über euren Parmesan. Dreht sich doch bei euch alles um Parmesan.
Ich glaube, gerade hier in Italien wird auch manchmal einfach so ein Theaterstück aufgeführt. Ich glaube, das ist so, die wissen, ach ja, die Deutschen, die Gäste.
4 Uhr und sie wollen noch Kaffee. Hier gibt es keinen Kaffee mehr.
Kein Cappuccino, ja.
Ja, nee, allgemein. Wir wollten noch letztes Mal auch einen Americano oder Espresso, haben die uns auch nicht gegeben.
Ja, gut,
dann war eine Bar, die am Abend. Und dann fragt sie hier nochmal nach einer anderen Milch, außer einer Kuhmilch. Er guckt mich an wie ein Auto.
Das finde ich aber, hat sich geändert. Also als wir letztes Mal in Italien waren, war Hafermilch für die quasi ein, weiß ich nicht.
Ein Diamant, den man irgendwo...
Buch mit 7 Siegeln, das war für die...
ausgraben muss.
Kein Thema, noch nie von gehört. Und hier kriegst du mittlerweile schon an vielen Ecken Hafermilch, auch in Läden, wo man da teilweise nicht von ausgeht. Also scheint es sich durchzusetzen langsam. Aber ich finde...
Meine Hassliebe geht auch weiter mit dem Essen, muss ich sagen, hier in Italien. Da werden mich viele auch vielleicht für hassen.
Der große Italien-Rant.
Aber ich bin ein krasser Fan. Ich glaube, mein Lieblingsessen ist halt italienisches Essen. Aber wahrscheinlich nur in Deutschland.
Ich würde sagen, italienisches Essen, aber bitte auf Deutsch.
Ja, weil egal, was ich hier esse, ich hatte noch nichts, wo ich sage, boah. Sondern alle meine Lieblingsgerichte waren bisher in Deutschland besser als in Italien. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja gut, jetzt waren wir natürlich in der Toskana und in jetzt auf Sardinien, also sardische Küche. Die ist teilweise halt sehr fleischlastig, ne? Also vor allem in der Toskana haben wir das ja gemerkt bei deinem Fleischabenteuer, was wir da in dem einen Restaurant hatten.
Ja.
Das ist natürlich generell nicht so deine Küche, wenn diese derben Fleischgerichte oder Fleischgeschmack halt in vielen Gerichten durchkommt. Und es ist halt hier mit viel in vieler in vielen verschiedenen Pasta-Gerichten. Es hat noch irgendwie eine sehr kräftige Salami oder irgendein Schinken mit drin oder so. Dann fällt das für dich mehr oder weniger schon raus. Du bist halt ein Picky Eater, haben wir gestern schon mal ausführlich drüber gesprochen. Du bist halt dann
Da
am
habe ich dich
liebsten.
halt auch gefragt, so Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Schlimmste ist, hast du gesagt, mit mir ist wirklich, ist eine 10, mit mir essen zu gehen, also wirklich schlimm.
Ja, ich ärgere mich ja über mich schon manchmal, dass wir natürlich urlaubsbedingt viel in so Küstenstädten sind oder auf Inseln und die hier wahrscheinlich geniale Fischgerichte haben. Ich aber einfach nicht gerne Fisch esse
Ich auch
und nicht
nicht.
so into Meeresfrüchte bin. Außer vielleicht mal ein paar Anchovies oder so. Aber da ärgere ich mich manchmal schon über mich selber, dass ich da nicht mal über meinen Schatten springe und ein bisschen mehr probiere. Aber bei dir fällt ja 90% bei den meisten Karten
Ja,
raus.
und sobald ich probiere, und da habe ich mich von dir wieder verleiten lassen,
Also für dich
wir
ist ja
waren
quasi immer Aglio Olio oder irgendwie
Pesto oder
Pesto
Carbonara.
Verde oder Carbonara, aber dann bitte ohne Speck oder mit wenig und nicht so kräftig und so. Da fängt es ja schon an. Also du hast ja.
Ich möchte einfach nur, ich könnte jeden Tag dasselbe essen, ich könnte jeden Tag auch eine gute Pasta essen, gib mir dann ein bisschen Parmesan, Aglio Olio. Und eigentlich bin ich, eigentlich, wenn man mal so sieht, bin ich ja wirklich leicht zufriedenzustellen. Aber die einfachsten Sachen gibt es ja teilweise nicht.
Gib mir von Nonna den ganzen Kessel
Dann
da.
stehen da Sachen
Lecker Spaghetti.
auf der Karte, gerade in Italien, wo du denkst, geil, hier bist du einfach perfekt aufgehoben, du kriegst immer eine Pasta, immer eine geile. Nein, da gibt es dann nur Pasta mit Meeresfrüchte. Aglio Olio, schwierig. Es gibt nur Pasta mit Pecorino-Schinken, keine Ahnung, was es da gibt. Und dann nochmal Trüffel obendrauf. Käse, ne?
Pecorino ist Käse,
Pecorino-Käse.
ja.
Ne?
Prosciutto ist Schinken.
Nee, mit Gorgonzola, der stinkt wie 3 Jahre nicht gewaschene Füße. Keine Ahnung, gib mir doch was Einfaches. Ich will doch einfach nur ein einfaches Essen und nicht immer so ein Schnickschnack-Gedöns mit 1.000 Millionen Sachen da drauf. Und ja, ich bin ein Picky Eater.
Das merkt man gerade. Das ist wirklich, da werden einige Leute gerade richtig tief durchatmen.
Ja.
Sich denken, Bro, du fährst nach Italien, die Küche in Italien ist genial. Und du beschwerst dich, dass du nicht dein deutsches Kartoffelessen da bekommst, nämlich deine absolute Basic-Pasta, die du dir auch zu Hause machen kannst. Dann bleib halt zu
Ja,
Hause.
ich, boah. Ja, ich denke mir halt so, wenn die schon zu Hause
Ich
geil ist,
verstehe
dann
ja,
muss die
dass
in Italien ja zehnmal so geil
ich verstehe
sein.
ja den Punkt. Ich sage ja selber auch, ich ärgere mich manchmal auch über mich selber, dass ich nicht mehr Meeresfrüchte probiere, weil ich glaube, hier ist das nun mal das beste Essen, was du hier bekommen kannst, nämlich leckeren Fischen, frischen Fisch. Fischers Fritze. Leckeren, frischen Fisch, wirklich hier aus der Region und so. Alles geil, aber ich mag es halt einfach nicht so gerne und fall dann auch immer
Und
zurück auf
ich
meine
mag halt auch vieles
Basisgerichte.
einfach nicht gerne.
Aber ich kann mich wenigstens mal auf eine sardische Pasta oder eine sardische Pizza oder so einlassen.
Ich hatte auf jeden
Ja.
Fall diese komischen Nudeln, weil eigentlich Nudeln sein sollten in Tomatensoße, diese großen gefalteten
Das ist
Dinger
ein
da.
Trauma, ne? Wie oft wolltest
Und
du das noch
dann,
erzählen?
ja, ich habe es nur einmal erzählt und das war in meiner Story gestern.
Dann bitte nochmal.
Und dann habe ich gedacht, ich frage einfach mal, ob die Aglio Olio haben. Und er meinte noch so, ja, haben wir, können wir machen, ist gar kein Ding. Und dann meintest du so, bestell doch mal das da oben, dann hört sich doch gut an, das wirst du mögen. Und dann
Also so wie
kommt
das auf der
einfach was
Karte war,
ganz anderes.
so wie das auf der Karte
Benedikt, du hast
war,
da probiert, du willst mir nicht sagen, das hat super gut geschmeckt.
nein, habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe ja nicht gesagt auf dem Teller, sondern so wie es auf der Karte stand, wäre ich blind davon ausgegangen, dass es dir schmeckt, weil da stand Pecorino-Käse in Panade, beziehungsweise im Teig, in so Teigtaschen gefüllt mit Pecorino, mit Tomatensoße, beziehungsweise konfierten Tomaten. Boah, Alter, meine Nase, ich kotze im Strahl, wirklich. Mit so konfierten Tomaten habe ich gedacht. Ja, ist eigentlich, klingt das sehr, sehr gut.
Und das waren am Ende pappige Kroketten mit Kartoffel halt drin und
Pappig.
die waren wirklich pappig, pappige
Ja, die waren
Kroketten.
nicht so lecker, ich gebe es ja zu.
Und dann war da halt Gorgonzola-Soße drauf. Die hat gestunken von hier bis nach Mallorca. Und es hat einfach nicht geschmeckt. Und dann denke ich mir so, hätte ich einfach mal diese ganz normale Pasta genommen, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden gewesen.
Was lernen wir daraus? Weniger ist mehr. Wenn man nun mal nicht der Eater
Einfach
ist,
nicht
der
auf dich hören.
sich auf so viel. Das war mir schon klar, dass ich am Ende schuld bin.
Ja.
Wenn man halt Picky Eater ist und man hat halt die Enttäuschung oder die Chance, enttäuscht zu werden, ist halt nun mal groß, dann wirklich gar nicht übertreiben, einfach damit leben, dass man sagt, okay, man bleibt bei den Dingen, wo man sicher weiß, dass die einem gut schmecken, und probiert halt keine Sachen aus. So wie ich auch sage, ich ärgere mich zwar ein bisschen darüber, dass ich nicht öfter Meeresfrüchte probiere, ich weiß aber auch genau, dass ich keine Lust habe, in einem Restaurant von meinem Essen enttäuscht zu werden, beziehungsweise irgendwas zu bestellen, weil ich dann am Ende nicht mag und womöglich halb gegessen zurückgebe, dann bestelle ich es halt gar nicht. Weil ich weiß, Meeresfrüchte, so sehr ich mir das auch wünschen würde, sind halt nicht mein Ding. Also, so what, lasse ich das und bestelle
andere. Ich würde mir das nie wünschen, das essen zu wollen. Aber gut, ist ja auch was anderes. Zudem kommt ja auch noch, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt. Ich mache mich gerade richtig unbeliebt.
Ja, du hatest die ganze Zeit so ab. Man könnte meinen, du hättest hier gar keinen Spaß im Urlaub.
Das stimmt überhaupt nicht. Pass doch mal auf. Ich drehe die Sachen gleich wieder um.
Da ist die Katze wieder.
Siehste, macht mir Spaß. Mausi!
Katzen findest du toll.
Ja, Tiere allgemein. Also, was wollte ich sagen? Zudem kommt ja noch, ich bin so ein krass geruchsempfindlicher Mensch. Das ist was, wo ich mich... Bei Gerüche kann ich mich richtig reinsteigern und mir Sachen ausmalen. Da habe ich dann wirklich, da kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren auf nichts. Ob das bei Menschen ist, ob das Essen ist, ob das jegliche Sachen sind, wenn du in den Raum reinkommst und das riecht ganz ekelig. Das ist ganz anstrengend für mich. Hast du sowas nicht? Sind so Gerüche dir recht. Nee, also doch, kannst also du das so, gut ausblenden?
So gewisse Gerüche sind auch unangenehm und fast unerträglich, aber ich wüsste jetzt gerade kein akutes Beispiel. Also klar, wenn man irgendwie durch so eine Stadt läuft, da sind irgendwo Abfälle
das
oder...
Das ist zum Beispiel nicht so, es kommt mir halt immer, da ist halt dieses Sprichwort, ob man sich gut riechen kann. Weißt du, ich kann auch manchmal so Menschen nicht gut, dann wirklich auf echt nicht gut riechen.
Willst du mir irgendwas sagen?
Nein. So, Thema vorbei jetzt, komm, bevor das hier in eine falsche Richtung abdriftet.
Großes und Thema hier, Gerüche.
Und ich hier als Haterin dargestellt werde.
Ja.
Ich habe trotzdem sehr viel beobachtet hier im Urlaub, bei meinem Beobachtungsmodus, wie
ja,
immer.
Das ist ja quasi das Einzige, was du hier machst.
Ja,
beobachten,
das ist meine Art
und dich
von
über
Urlaub.
Essen aufregen.
Beobachten. Das ist meine Art von Urlaub.
Dann sag mal, was hast du beobachtet?
Als wir vorgestern in so einer Bucht waren, mhm, sind wir ein bisschen geschwommen, sind getaucht, hatte ich wieder richtig Spaß, weil ich so dachte, geil, einfach mal hier so wieder Kind sein, Taucherbrille an, hier Fische entdecken. Von Bucht zu Bucht hier wieder was entdecken und tauchen und ein bisschen was erleben. Und dann haben wir uns auf so einen Stein gesetzt und dann kam neben uns so eine Familie angeschwommen mit so zwei Kindern, beziehungsweise eine Mutter mit einem Kind und der Vater war am Strand.
Eine Familie mit zwei Kindern, beziehungsweise eine Mutter mit einem Kind, einfach
ja,
ein ganz anderes
und
Setting.
Ein Vater mit dem zweiten.
Da denkst du dir doch aus. Hör doch auf.
Nein. Und ein Vater mit dem zweiten Kind war am Strand. So. Und hat geschaut.
Die weltschlechteste Geschichtenerzählerin, wirklich.
Und hat geschaut. Nena würde sagen, die Hälfte davon ist wieder erfunden.
Die Hälfte ist sowieso erfunden. Das ist nämlich ganz oft so bei dir. Nee. Du erfindest dann einfach Sachen. Wenn die Geschichte nicht spicy genug ist, wird einfach noch was erfunden. Oder du bildest dir selber ein, dass du das so erlebt hast. Das ist absoluter Schwachsinn.
Nein, hör mir jetzt erstmal zu.
Jetzt sag uns nochmal also, bitte, wer war am Strand und wer war im Wasser, verdammt.
Also, da war eine Frau
mit einem Mann und die Kinder
also,
waren am Strand.
Mutter, Vater, zwei Kinder, ja? Vater mit dem ersten Kind, Kind 1, am Strand spielen.
Okay.
Mutter mit Kind 2 am Schwimmen.
Also.
Wir saßen auf dem Stein, haben das Leben genossen, hab noch zu dir gesagt, Alter, ist das einfach hier geil gerade.
Ja.
Hab rübergeguckt und ich dachte noch so, boah, ist das schön, das Leben ist so toll, hier schnorcheln, Fische sehen, in der Bucht, die einfach gigantisch ist, das Wasser ist toll, Wetter ist geil, Hammer. Guck rechts und sehe diese Mutter mit ihrem Kind richtig süß am Schnorcheln und ich denke mir nur so, boah, wie süß und er bringt dir gerade Schnorcheln bei und Schwimmen bei und der Kind hat richtig Spaß. Und sehe den Vater da hinten, guckt so ein bisschen auf sein Handy am Strand, neben ihm das Kind, was die ganze Zeit was von ihm will. Und denke mir so, oh, irgendwie auch, das, was wir jetzt gerade zusammen erleben, erleben wir halt in dem Moment zusammen.
Aber zu zweit.
Zu zweit. Und die Familie erlebt gerade gewisse Dinge getrennt, weil Das eine Kind war noch zu klein, um da jetzt wirklich schwimmen zu können. Deswegen musste er mit dem am Strand bleiben und hat da halt gespielt. Und die andere, also die Mutter ist halt mit dem anderen Kind rausgeschwommen, weil er war älter und wollte auf jeden Fall schwimmen. Heißt, es konnten nicht beide erleben. Und immer nur einer konnte quasi da im Wasser sein mit dem anderen Kind und der andere musste am Strand bleiben. Und dann habe ich mich kurz gefragt, als ich da auf dem Stein saß, wirst du dann in dem Zeitpunkt, wenn die Kinder noch so unterschiedlich klein sind oder du vielleicht nur mit einem kleinen Kind unterwegs bist, diese Dinge erstmal nicht mehr zusammen verbringen können und genießen können. Diese kleinen Dinge, wo ich dann auf diesem Stein saß und dachte, geil, wir sind hier zusammen und können schnorcheln und so, die du dann in dem Moment nicht mehr erlebst, aber dafür halt andere Dinge erlebst mit deinem Kind.
Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Mit deinem Kind, aber auch mit deinem Partner aber zusammen. Du hast einfach andere Dinge, glaube ich, über die du dich freust.
Habe ich mal weitergedacht und dachte mir so, wie schade ist das, dass dann auf einmal du nicht mehr diese Partnerschaft so erlebst zu zweit und feierst und dir so nahe kommst, sondern dann, und das hört sich jetzt wieder scheiße an, weil ich das wahrscheinlich nicht richtig rüberbringen kann, aber dann ist ja noch jemand anders da, der halt Fokus hat und die Aufmerksamkeit und nicht nur für die Partnerschaft. Und dann habe ich mich kurz gefragt, krass, wie ist das, wenn du auf einmal ein Kind hast oder vielleicht auch zwei und wie sehr, und ich meine, da reden ja nicht viele drüber, wie ist dann die Partnerschaft? Kannst du noch viele Dinge zu zweit genießen und sagst du, ach guck mal, wie schön, dass wir jetzt hier sind mit unserem Kind und das erleben dürfen und auch die Dinge, die kleinen Dinge da genießt oder anders genießt oder halt auch manchmal sagst, weißt du noch, früher sind wir hier lang geschnorchelt, wir beide alleine, jetzt können wir nicht mehr.
Jetzt haben wir den kleinen Prosciutto Crudo und den kleinen Minimo im Gepäck.
Rana Pandano da an der Seite. Ja. Sodass du auch denkst manchmal so, ach Mann, ich hätte gerne nochmal die Zeit zurück. So, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber weißt du, was ich meine? Auch diese Dinge darf man ja mal ansprechen, weil die hörst du ja jetzt nicht von Eltern mal, wenn du mit denen redest und sagst so, ach, ich will ja mal hier wieder schnorcheln gehen zu zweit. Weißt du, ich meine?
Ich weiß total, was du meinst und ich glaube, dass das auch eine Herausforderung ist, wenn man dann Eltern wird. Wir können jetzt natürlich nur spekulieren, weil wir selber nicht in der Situation sind. Aber ich glaube oder vermute mal, dass es sich einfach ändert, dass es einfach anders. Natürlich hast du jetzt diese absolute Freiheit, du musst auf niemanden außer auf den Partner halt Rücksicht nehmen. Du kannst halt so wie wir losfahren, dir auch eine ziemliche anstrengende Tour aufbürden, sagst okay, 2 Stunden hierhin, dann da das machen, vielleicht noch ein bisschen Action, dann mal rausschwimmen, hier mal auf den Stein, hier schnorcheln, da diesen Abgang runter zu einem etwas versteckteren Strand. Kannst du alles machen, ist mit Kind, je nach Alter des Kindes oder je nach Anzahl und Alter der Kinder, natürlich alles ein bisschen schwerer. Aber du machst dann, glaube ich, einfach eine andere Art von Urlaub. Und wenn du halt ein Familienmensch bist und wenn das dein Wunsch ist, glaube ich, dann findest du darin genauso deine, in Anführungsstrichen, Befriedigung, komisches Wort, aber deine, wie soll man sagen, fühlst du dich in dem Moment genauso wohl wie in einem anderen Moment?
Ja.
Wenn du jetzt einen Pärchenurlaub machst zu zweit und du bist halt wirklich nur für dich und kannst dein Ding machen, oder du machst dann einen Familienurlaub, aber das ist dann halt auch deine Familie. Und ich glaube auch innerhalb der Partnerschaft, wenn man das halt erkennt und sich natürlich hin und wieder oder in gewissen Momenten vor Augen geführt bekommt, dass man zusammen dann eine Familie gründet oder gegründet hat, ist das, glaube ich, schon, hat man nicht das Gefühl, dass man da irgendwas verpasst in dem Moment.
Ich glaube, diese Momente hat, glaube ich, jeder, dass man manchmal denkt, in gewissen Situationen, wie ich in dem Moment, dass ich gerade dachte so, boah, jetzt finde ich das schön, dass wir das einfach zu zweit genießen können, so wie es gerade ist.
Ist auch legitim,
jetzt mal
ist
nicht
auch
irgendwie
kein schlechter, falscher Gedanke.
Ein Kind gerade dabei hat, so. Andererseits, wenn du dann ein Kind dabei hast, dann halt andere Momente genießt, ne? Und wertschätzt. Aber in dem Moment konnte ich quasi voll nachvollziehen, wie Menschen sich fühlen müssen, die in so einem Zwiespalt sind zwischen will ich Kinder oder will ich keine Kinder, weil du vielleicht für dich auf Sachen verzichten musst, die du als Pärchen genießt zu zweit und dann aber vielleicht Kinder hast und dann diese Dinge nicht mehr so genießen kannst oder vielleicht nicht mehr so ausleben kannst und dann halt aber andere Dinge vielleicht machst und aber denkst so, will ich das überhaupt? Will ich das aufgeben? Will ich das irgendwie hinter mir lassen? Will ich dann irgendwie Kompromisse eingehen? Und da bin ich dann auch so, dass ich dann nochmal aus anderer Sicht gucke und denke mir so, krass, ja, bin ich gerade in diesem, zu meinem jetzigen Zeitpunkt, also ich kann jetzt hier die Frage, die mir super oft in letzter Zeit nach der Hochzeit gestellt wurde, die mir sonst nie gestellt wurde, ob wir Kinder wollen, ja, wir wollen Kinder. Die Frage ist halt, wann überhaupt, ne? Also wann, nicht die Frage, ob überhaupt, sondern wann. Und dann bin ich halt wieder in so einem Zwiespalt und denke mir so, ich habe immer meine Phasen, dass ich denke, boah, jetzt hätte ich richtig Bock. Und dann kommen wieder so wunderschöne Phasen, so wie jetzt, dass ich denke, ach, ich genieße das auch gerade so mit dir zu zweit.
Ja, das ist ja ein interessanter Entwicklungsschritt auch bei dir im Kopf, dass du halt hin und wieder diese Gedanken trotzdem hast und auch in Momenten, wo wir ja dann in dem Moment zu zweit sind und einfach nur unseren Urlaub, gerade unsere Flitterwochen hier genießen, diesen Gedanken hast mit, wie wäre das jetzt hier, wenn wir Kinder hätten?
Ja,
weil du das natürlich jetzt oft, in dem Moment gesehen hast, bei dieser anderen Familie, wo irgendjemand im Wasser war und irgendjemand am Strand oder war, noch nicht so ganz verstanden. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, dass du sagst, okay, man fragt sich damit ja auch wahrscheinlich im zweiten Step so ein bisschen, ist man bereit dafür? Fühlt man das schon so sehr?
Ja, und wie
kann man dafür überhaupt bereit sein? Weil du weißt ja nicht, was dich erwartet. Du weißt nicht, welches Gefühl du dabei hast.
Ja, ich habe dann in dem Moment so auch ein ganz kleines Angstgefühl bekommen, weil ich so dachte, wie entwickelt sich die Beziehung, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass du gewisse Dinge nicht mehr als Pärchen zusammen machst, sondern halt getrennt, weil du halt...
Und bleibt eine große Blackbox. Und das ist auch einfach ein Thema. Große Veränderungen in der Beziehung sind immer halt ein Thema. Und die mit einer der größten Veränderungen, glaube ich, die kommen können, sind halt Kinder, wenn halt die Familie wächst, wenn man gemeinsam halt irgendwie auch Verantwortung auf einmal übernehmen muss für ein Kind.
Und ich glaube halt, ein Kind ist nie ein Grund, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Nie. Ich glaube, das ist
der schlimmste Gedanke. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, so, Gedanke, boah, ich weiß nicht, wo die Beziehung hingeht, vielleicht hilft uns ein Kind, auf gar keinen Fall.
Wenn du halt wirklich schon alles in deinem Leben mit dem Partner gemeistert hast und weißt, von Höhen und Tiefen war alles dabei und ihr habt es geschafft, dann würde ich meiner Meinung sagen, so, und jetzt kann ich auch mit dem Partner ein Kind bekommen. Trotzdem habe ich immer noch hin und wieder so Gedanken, dass ich denke, boah, krass, das kann dich auch so krasse Herausforderungen stellen. Und auch einfach als Paar zusammen so gewisse Momente, die man vielleicht früher wertgeschätzt hat, die man vielleicht nicht mehr dann so hat alleine, wie das dann so sein muss als Paar, wie man sich dann wieder zusammenfindet, weil da musst du halt, glaube ich, wirklich sagen, wir müssen uns jetzt diese Zeit nehmen, um einfach mal wieder so auf eine romantische Ebene zu kommen, abseits von
einem
Kind vielleicht oder keine Ahnung.
Ein Entwicklungsschritt, den man dann machen muss, auch innerhalb von einer Beziehung. Ich meine, du hast das ja gerade angesprochen, ob du jetzt, also du hast ja nie die Glaskugel und weißt, wie bin ich dann in 5 Jahren? Bin ich dann immer noch glücklich? Bin ich dann in der Beziehung immer noch glücklich? Wie auch immer. Das kannst du ja alles nicht wissen. Du kannst halt nur mal eine Bestandsaufnahme machen von, okay, wie sicher fühle ich mich gerade in der Beziehung? Traue ich dieser Beziehung so einen Schritt zu oder auch andere Schritte? So, und jetzt muss man ja bei uns in dem Fall sagen, sind wir schon unfassbar lange zusammen. Das heißt, wir haben auch schon viele verschiedene Phasen durchlebt, erlebt und haben uns eigentlich immer noch mehr und mehr zusammengefunden und in der Beziehung hat sind noch mehr irgendwie daran gereift und gewachsen, auch an verschiedenen Herausforderungen. Wir haben gemeinsam getrauert und irgendwie Trauer zu bewältigen gehabt. Wir haben aber auch wunderschöne, sehr, sehr herausfordernde Positiverfahrungen gemacht, also durch bei dir total verändernden Lebenswandel oder dein Leben hat sich halt total auf den Kopf gestellt im positiven Sinne, mit ganz neuen Möglichkeiten, mit einer ganz neuen Freiheit und Selbstbestimmtheit, das aber auch gemeinsam halt hinzubekommen, wo es auch bei uns zu einer gewissen Zeit in der Beziehung sehr große Differenzen gab im Hinblick auf deine Lebenssituation, war eine ganz andere als meine, auch ein sehr großes Ungleichgewicht zwischen den Persönlichkeiten oder auch zwischen Möglichkeiten gab. So, und das aber auch irgendwie ausgeglichen und da auch nicht dran zerbrochen, sondern daran gewachsen, dann kommst du irgendwann an den Punkt im Hier und Jetzt, dass du sagst, okay, wir sind jetzt, glaube ich, 10,5, fast 11 Jahre zusammen. Die ganzen Phasen hast du immer gemeistert und bist immer zusammen geblieben, bist in vielen Phasen auch zusammen gewachsen und bist dir halt dadurch näher gekommen, dass du halt auch gemeinsame Aufgaben gelöst hast. Wenn ich zum Beispiel an die Trauerbewältigung oder so denke, da hat uns da eher zusammengeführt. On the long run. Dementsprechend denke ich, das alles mal zu sehen, beziehungsweise das alles mal auf einen Punkt zu bringen und zu sagen, hier und jetzt glaube ich, dass ich mit dir das alles schaffen kann in der Zukunft, weil ich keinen Anlass habe, wenn ich in die Vergangenheit blicke, zu glauben, dass ich das nicht könnte. Natürlich sind trotzdem ungeklärte Fragen da, wie, wenn man jetzt so wie wir...
wie schafft Justina, die ist ja selber noch ein Kind.
Das ist auch eine Frage, die mich natürlich beschäftigt. Dann habe ich ja noch ein Kind. Die
beschäftigt mich wirklich, weil ich mir denke, in gewissen Dingen, das hast du gestern selber noch zu mir gesagt, manchmal bist du echt wie noch wie so ein kleines Kind. Man muss dir echt nochmal,
ja, wie immer, beim Essen
man muss
Beispiel.
Dich manchmal an die Hand nehmen und sagen, Jahre komm, wir gehen jetzt dahin und machen
das. Du Restaurant das zu bestellen, was du wirklich gerne magst.
Nee, weil ich zum Beispiel gestern, wir waren die ganze Zeit im Restaurant, sind dann zum Auto gelaufen und habe dann, bevor wir eingestiegen sind, gesagt, ich glaube, ich muss pipi.
Ja, da habe ich auch gesagt. Das ist ja wie, da bin ich ja schon in meiner väterlichen Rolle, dass ich eigentlich im Restaurant nochmal frage, Justine, musst du nochmal zur Toilette? Wir fahren gleich noch circa anderthalb Stunden wieder zurück zum Hotel. Wenn du nochmal pipi musst, dann geh jetzt. Ja. Ne, gleich auf der Fahrt oder so.
Und deswegen
so richtige väterliche
Sprüche. Male ich mir keine Traumschlösser aus, weil man versucht ja doch schon immer dieses Kindthema sehr zu romantisieren und zu sagen, ach, meinen Mann mit einem Kind zu sehen und
natürlich.
Ein Minimiet von uns zu sehen und den Mann in der Vaterrolle zu sehen, natürlich erwärmt mir das Herz und natürlich gehe ich darin auf, wenn ich daran denke, oh mein Gott, irgendwann hast du unser Kind vielleicht dann mal in den Armen und ich sehe, wie du als Vater so deine Vaterrolle so annimmst. Natürlich ist das was, wo ich, was so für mich so ein erfüllender Wunsch, also ein Wunsch ist, den ich gerne irgendwann mal erfüllen wollen würde. Dennoch denke ich mir so, in gewissen Situationen muss man halt auch immer mal nüchtern betrachten und sagen, es gibt auch viele Paare in meinem Umfeld, die auch einfach dann mal gesagt haben so, ey, dieses Kind hat uns auf so einer harten Probe gestellt, diese ganze Beziehung auf die Probe gestellt, da muss eine Beziehung echt, also da muss man echt gucken, ob die Beziehung das abhaben kann.
Natürlich,
und das habe ich manchmal doch, so
was ich gerade auch Angst. Meinte, also
gesunde
klar,
Angst,
es gibt immer zwei Betrachtungsweisen. Man kann so ein bisschen Luftschlösser bauen und so, ach, das ist doch so schön, wenn man dann die Mutter sieht mit der Bindung zum Kind oder man sieht den Vater, wenn das Kind auf dem Arm hat oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel, kann ich ja vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, meinen Schwager gesehen, also den Mann meiner Schwester, wie der deren Tochter, die jetzt vor kurzem geboren ist, auf dem Arm hat und die anguckt, ist eine Facette an dem, die ich bislang nicht kannte, wo ich aber sehe, okay, krass, das kann halt ein Kind mit dir machen, weißt du, diese Seite von dir hervorrufen oder zumindest für mich sichtbar hervorrufen, fand ich gigantisch, habe ich gedacht, wie
das
geil.
Das ist einfach ein anderer Blick im,
genau.
Im Auge
halt
oder
eine Sache,
andere Glitzern im Auge. Ne?
Das ist halt eine Sache, die kann, glaube ich, nur sowas in dir hervorrufen, sowas Vergleichbares. Das ist halt die sehr positive Betrachtungsweise, dass man sieht, okay, da kitzelt das gerade eine Charakterfacette heraus, die durchweg positiv ist.
Ja, aber auch Kinder
aber
aufwachsen zu sehen.
Auf der anderen Seite auch natürlich eine Herausforderung, gerade für uns. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so in unserer Generation, ohne da jetzt irgendwie ein Sozio-Thema rauszumachen. Aber wir leben halt einen sehr, 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 in Anführungsstrichen, egoistischen oder hedonistischen Lebensstil.
Ja.
Wir können uns also absolut selbst verwirklichen und können mehr oder weniger rücksichtslos auf viele andere Sachen durch unser Leben gehen und sagen, okay, habe ich heute Abend Bock, feiern zu gehen in Köln? Ja, gehe ich halt feiern in Köln. So, gehe ich abends essen, hängen bis 23:30 in einem Restaurant rum, dann morgens irgendwie Arbeit, wie auch immer. So, wir können uns absolut selbstbestimmt verhalten und da, diese Freiheit wird auf eine gewisse Art und Weise hart eingeschränkt werden. Nicht nur innerhalb der Beziehung, dass man innerhalb der Beziehung gucken muss, ob man damit klarkommt, sondern auch rein persönlich. Also, wie viele Mütter kenne ich auch in unserem Alter, die vorher auch ein sehr, die vorher einfach sehr oft sehr gerne essen gegangen sind, feiern gegangen sind, Party gemacht haben, einfach viel draußen waren, viel unternommen haben und jetzt sagen, ich bin auch durch das Kind wie eine Art gefangen, weil ich halt immer das Kind bei mir habe.
Ja.
Und ich halt nonce und mich irgendwie damit arrangieren muss. Und natürlich sagen die auch im selben Satz, dass sie sehr viel Positives dadurch ins Leben gekommen ist und so. Aber natürlich, wenn die sich dann nur darüber Gedanken machen, gehe ich immer noch meinen Hobbys und meinen den Dingen, die ich gerne mache, nach so oft.
Ja, ich glaube, das ändert sich halt.
Kommen die
ich
halt
glaube,
zu der Erkenntnis,
deine
nein,
Interessen
nicht mehr so oft.
Ändern sich, halt dann auch einfach. Ich glaube, da ändert sich viel. Dein Umfeld auch ein bisschen, weil sich da auch die Interessen dann vielleicht auseinandergehen. Der eine hat ein Kind, der andere nicht. Und ich weiß nicht, aber trotzdem ist halt der Wunsch nach einem Kind überwiegt, finde ich trotzdem, also zumindest bei mir, dass ich denke so, auch wenn ich vielleicht gewisse Dinge dann mit dir alleine nicht mehr so machen kann erstmal die nächsten paar Jahre oder so, sage ich jetzt mal, denke ich mir trotzdem so, also ein Kind aufwachsen zu sehen, dass du dann denkst so, oh, welche Eigenschaften hat er, die vom Papa, von Mama oder wie sieht das Kind aus, die Augen, er vom Papa, von Mama, das
absolut.
Ist doch so schön oder gewisse Dinge, so den ersten Urlaub zusammen zu erleben,
ja.
Weihnachten, ich weiß es nicht, das Glitzern in den Augen, ich habe keine Ahnung, das finde ich alles so schön. Dennoch ist einfach der Gedanke da, dass man hin und wieder denkt so, boah, jetzt ein Kind, boah, weiß ich nicht.
Natürlich, oder, gerade wenn man wieder in diesen Phasen ist, wo man sich halt
wie wird das die Beziehung beeinträchtigen? Wird man sich danach noch genauso innig lieben? Wird man gewisse Dinge noch an den Partner schätzen? Wird man sich nur zoffen? Geht man sich nur noch auf den Sack? Schläft man in getrennten Schlafzimmern, weil man irgendwie nicht mehr zusammen da pennen kann, weil nur das Kind in der Mitte liegt? Keine, ich
ja, weiß alles es schon nicht. Passiert. Weißt ja, du? Ist alles schon vorgekommen. Das sind so berechtigte Fragen. Ja.
Ja, und dann stellt man sich schon manchmal die Frage, so will man das halt auch überhaupt? Und ich finde, die Frage sollte man sich halt schon stellen, weil wenn das ja, Kind absolut. Da ist, ist es
also,
da. Kannst du nicht mehr sagen,
auch. Oh nee. Also das ist auch mein Anspruch an mein Verantwortungsbewusstsein. Also ich mir denke, dat, wie du gerade schon sagtest, so nicht einfach ein Kind, weil das entweder die Konvention so vorsieht oder weil das, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, weil einfach.
Achso, weil man glaubt, die Beziehung damit irgendwie aufzufrischen oder so. Oder irgendwie eine Beziehung, wo man so manchmal Fragezeichen hat, so ob das alles so gut passt und so gut hält, damit irgendwie versuchen zu kitten. Das macht auf gar keinen Fall Sinn. Deswegen mein Verantwortungsanspruch an mich selber ist schon, dass ich, wenn wir den Schritt irgendwann gehen, ich mich auch wirklich 100% bereit fühlen möchte und auch unsere Lebenssituation bereit Ach, sehen Schulz, möchte ne? dafür. Sorry. Das ist einfach der Anspruch, den ich da habe. Und vorher sollte man das auf gar keinen Fall machen. Aber natürlich kannst du nie alle Zweifel komplett ausräumen. Und gerade, haben wir jetzt ja gerade betont, wenn man eben eine sehr große Freiheit genießt, muss man sich schon im Klaren sein, dass man mit gewissen Einschränkungen und Entbehrungen halt leben muss, zumindest eine gewisse Zeit lang. Und bevor man das nicht für sich akzeptieren kann, sollte man das, glaube ich, noch nicht machen.
Ein neuer Lebensabschnitt. So als Paar haben wir schon Höhen und Tiefen erlebt. Und dann, wenn man eine Familie ist, wird man auch wieder neue Höhen und Tiefen erleben.
Ja, mit einer sehr großen Verantwortung. Ne? Ich meine, ich bin jetzt selber zwar kein Vater, aber ich weiß zumindest, worüber ich spreche in gewisser Hinsicht, weil ich halt selber halt einen Vater habe, der halt sehr verantwortungsbewusst gehandelt hat in vielen Situationen unserer Vergangenheit und sehr, also nach wie vor sehr verantwortungsbewusst umgeht mit uns, aber nicht mehr so viel Verantwortung für uns trägt, weil wir halt alle erwachsen sind. Aber das ist halt ein Punkt, wo ich das ganz genau gesehen habe und auch gespürt habe, beziehungsweise erlebt habe, was es halt heißt, wenn Eltern dann auf einmal durch welche Umstände auch immer gezwungen sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Wie das dann am Ende kommt, weißt du nicht, aber du setzt halt neues Leben in die Welt und das Leben macht auch irgendwas. Also wenn dann irgendwann der kleine Prosciutto Crudo mal in der Schule jemanden verdrescht oder so oder irgendwie in Ärger gerät oder irgendwas passiert oder so, dann trägst du halt Verantwortung für ja, deine Kinder, dein Leben, deine Familie. Und das ist ein Schritt, finde ich, gerade das Thema Verantwortung, ob man dazu bereit ist, das sollte man ganz genau überprüfen.
Ja.
Für sich. Ist aber, glaube ich, ein Thema, worüber man durchaus mal eine ganze Folge machen könnte. So dieses, kann man planen, Eltern zu werden, in Anführungsstrichen, also an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, so ein bisschen, wir haben jetzt geheiratet, darauf irgendwann in näherer oder fernerer
Zukunft. Das ist ja so typisch einfach so, dass ab da an, wenn man verheiratet ist, die ganzen Fragen kommen, ja, wann bekommt ihr denn ein Kind? Ich wurde tatsächlich noch nie auf Social Media, vielleicht mal einmal oder so, echt noch nie wirklich gefragt, ob ich Kinder möchte. Ich dachte immer so, krass, vielleicht, weil die denken, ich bin selber noch ein Kind, wie soll die denn ein Kind großziehen?
So ja, verpeilt, natürlich. Wie ich bin. Ich sag ja, das ist so ein bisschen der logische Schritt, die Konvention. Ist
aber
halt
kaum
so, ja,
bist
okay.
du verheiratet, da trudeln die ganzen Nachrichten ein.
Genau, weil die natürlich sehen, okay, verheiratet, jetzt ist vielleicht noch irgendwie Haus oder Eigentum und dann ist natürlich irgendwie Familie, Kinder. Wäre jetzt so auf der Lebens-, auf dem Zeitstrahl, auf der Lebensachse, wäre jetzt so der nächste Punkt in der Theorie.
Wie die Gesellschaft es vorsieht,
genau, ja. Zumindest so, wie die gesellschaftliche Konvention das sieht. Ja, ob es dann so kommt, ich meine trotzdem diese Gedanken, die man sich macht, bevor man vielleicht sich 100% dafür entschieden hat, das Thema anzugehen, die wären, glaube ich, meine eigene Folge wert. Und dann kommt natürlich noch das Riesenthema dazu, dass man eine Schwangerschaft oder ein Kind zu bekommen nie planen kann, in dem Sinne,
ja.
Dass man sich ja auch nie 100%ig sicher sein kann, dass alles funktioniert. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Mysterium und Wunder, was dann wartet. Für heute ja. Aber würde ich sagen,
wartet erstmal Frühstück und der Kaffee
wartet erstmal das Frühstück, und Kaffee dann und dann eine Bootstour auf uns. Dementsprechend beenden wir die Folge an dieser Stelle. Wir haben aber auch
ich muss mir so die Nase putzen.
Stunde 15 gequatscht, genau. Ich werde jetzt erstmal meinen ganzen Schädel entleeren. Ich kann gerne noch mal kurz das Mikrofon mitnehmen, wie sich das so anhört. Für die ASMR-Fans.
Jetzt erstmal so ein Schniefkonzert hier.
Ja. In diesem Sinne, das war's von dieser Folge. Ein bisschen Urlaubsrecap, bisschen Italien-Hate und Parmesan-Liebe.
Also, das ist gar kein Hate gewesen,
das war einfach nur ein Feststellung. Spaß. Ja, ich glaube, ja? Das haben auch alle verstanden.
Wieder als
die Leute kennen dich doch immer. Mittlerweile gut genug, um das einordnen zu können.
Ganz kurze Frage, ja. Nur
ganz kurz
beantworten. Glaubst du eher, ich bin eher negativ eingestellter Mensch oder eher ein positiv eingestellter Mensch?
Boah.
Und dann können wir in der nächsten Folge ausdiskutieren.
Das kann ich kaum sagen. Manchmal, das ist bei dir phasenabhängig.
Kurz.
Phasenabhängig. Überwiegend positiv. Nicht immer.
Ja, du wolltest eher negativ sein.
Berufspessimist. Genau. Nein, überwiegend positiv.
Hast dich gut gerettet. Gut. Mhm. Ja, alles klar.
In diesem Sinne. Tschüss.
Tschüssikowski. Tschüss.